ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Ich hätte gerne einen Purple Rain in meinem Leben gehabt.
Prince und Wendy mussten nach der Aufnahme an Sauerstoffflaschen angeschlossen werden.
Also wenn man vor so einer großen Band wie den Stones auftritt, muss man bereit sein, auch zu sterben. Ich zitiere Mick Jagger.
Und natürlich sein innerer Kampf zwischen seinem Glauben und dem geilen Sex.
Er ist ja auch nachsichtiger geworden, als er selbst Vater wurde. Nicht Prinz Gott. Ich bin Frank König. Hallo, heute geht's bei uns mal wieder um Prince. Genauer um Prince and the Revolution. Deren Album Around the World in a Day wird mit Erscheinen dieser Meilensteine-Folge 40 Jahre alt. Am 22. April 1985 ist es in die Plattenläden gekommen. Zu einer Zeit, in der der bahnbrechende Mega-Erfolg seines Purple Rain-Albums praktisch noch alles überstrahlt hatte. Aber Prince war ja nie einer, der sich auf seinem Erfolg hätte ausruhen können oder wollen. Einige Songs zu Around the World in a Day waren schon vor Purple Rain fertig und Prince hat sie dann in der laufenden Tournee noch eingebaut, obwohl das neue Album so ganz anders geklungen hat. Ein Psychedelic-Album, zum Teil opulent arrangiert, knallbunt und manchmal auch ein bisschen anstrengend. Die Kritiker waren durchaus unterschiedlicher Meinung. Craig Tate vom Magazin Spin hat damals geschrieben, vielleicht ist es unvermeidlich angesichts einer Karriere, die ebenso sehr auf kalkulierte Mindfucking wie auf umwerfender Musik aufgebaut ist, dass Prince dem besten Album seiner Karriere das verwirrendste, wenn nicht sogar das schlechteste folgen lässt. Wow. Die Fans haben es oftmals anders gesehen. Around the World in Day wird zwar nicht so erfolgreich wie Purple Rain, aber für Platz 1 der Billboard Hot 100 hat es gereicht, ebenso wie für Doppelplatin in den USA. Und das, obwohl Prince eigentlich noch nicht einmal Single-Auskopplungen wollte. Es gab aber dann doch welche. Später mehr dazu. Am erfolgreichsten war die Nummer hier. Raspberry Parade. Raspberry Beret, inzwischen ein Prince-Klassiker. Erschienen ist Around the World in a Day als erstes Album auf Prince eigenem Label Paisley Park. Das gleichnamige Anwesen inklusive Studiokomplex, das gab's noch gar nicht. Aber ein Song über Paisley Park, den gab's auf dem Album. Girl, wie gesagt, Psychedelic war angesagt bei Prince and the Revolution und jener Kollege Craig Tate vom US-Magazin Spin hat sogar gewagt, die Nummer eine Recycling-Version von Magical Mystery Tour der Beatles zu nennen. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ich das nicht so empfinde. Trotzdem, besonders bei diesem Album, werden diese Bezüge von Kritikern immer mal wieder konstruiert, auch wenn der Meister selbst das naturgemäß nicht so gesehen hat. Tja, da ist ja wieder der Running Gag bei den Meilensteinen. Die Beatles Prince Battle zwischen Katharina, Stefan und mir. Ihr habt es auch schon gemerkt und unsere Hörerin Renate Fernando ist Prince und Meilensteine-Fan und sie schreibt an meilensteine@swr.de. Ich liebe euren Meilensteine-Podcast, besonders dann, wenn ein Album von Prince besprochen wird. Denn wenn Stefan Fahrich Prince größter männlicher Fan ist, bin ich definitiv dessen größter weiblicher. Und weiter. Ich gehe mit Stefan Fahrich völlig konform in seiner Haltung gegenüber den Beatles. Endlich sagt's mal einer laut. Danke dafür. Stefan jubelt hier schon. Danke, liebe Renate. Mal sehen, wie das heute hier ausgeht. Denn neben Stefan Fahrich, dem vermutlich größten Prince-Fan im SWR, hallo Stefan,
hi,
ist heute Verstärkung aus der ARD da. Ein herzliches Willkommen an den vermutlich größten Prince-Fan und Experten des Bayerischen Rundfunks. Aus Würzburg dazu geschaltet ist Patrick Obrusnik. Hallo Patrick.
Hallo nach Mainz und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich bei diesem Meilenstein dabei sein darf.
Wir freuen uns auch. Und 1985, das war das Jahr, in dem Michael Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht kommt. Ein relativ junger Mann nach den vielen Apparatschicks. Noch kann sich aber niemand vorstellen, wie er die Welt verändern wird. Boris Becker gewinnt mit 17 Jahren Wimbledon. Die Lindenstraße startet und wird Deutschlands beliebteste Fernsehstraße. Live Aid ist das größte Konzert- und Medienereignis des Jahres. Bob Geldof und Michio trommeln Künstlerinnen, Künstler und Bands zusammen, um Geld für das unter einer Hungersnot leidende Äthiopien zu sammeln. Ein Doppelkonzert in London und Philadelphia und alle sind gekommen. Naja, fast alle. Prince zum Beispiel ist nicht dabei. Bundespräsident Richard von Weizsäcker hält am 8. Mai seine berühmte Rede zum 50. Jahrestag des Kriegsendes vor dem Bundestag. Als erster Bundespräsident nennt er den 8. Mai 1945 einen Tag der Befreiung. Die Ghostbusters kommen ins Kino.
Ghostbusters!
sehe das immer noch hier mit dem Schleim und so, ne? Eine Schleimkanone.
Durch mich hindurchgeschleimt.
Platz 1 der Singlecharts ist damals Opus, Life is Life. Aber wer erinnert sich noch an Platz 3? Paul Hardcastle ist das, 19, ein Antikriegssong, 10 Jahre nach dem Ende des Vietnamkriegs. Den nächsten Meilenstein aus 1985 besprechen wir hier ab dem 12. Mai. Brothers in Arms von den Dire Straits ist dann dran mit einem der berühmtesten Gitarrenriffs der Rockgeschichte, würde ich sagen. Stefan, zurück zu Prince und Around the World in a Day. Tja, das ist ja typisch Prince verschachtelt. Man kann ja kaum von einer Vorgeschichte im klassischen Sinne erzählen.
Ja, du kannst auch nicht so Stück für Stück. Wir hatten ja immer so nett, ja, geht ins Studio, nimmt auf, ja, genau. Geht ins nächste Studio, nimmt auf. Das ist natürlich nicht hier der Fall. Und deshalb starte ich mal im Jahr 1982. Aber nur ganz kurz, ja. Denn da sind wir ja mitten in der Ära von Prince 1999 Album. Und dann nimmt er bereits in einem seiner geliebten Studios, im Sunset Studio in Los Angeles, ist immer hin und her geflogen zwischen Minnesota und Los Angeles. Manche haben auch gesprochen, das ist sein Zuhause, Sunset Studio. Und dann nimmt er die erste Version von Raspberry Beret auf. Der Monster-Hit von Round the World. Ich habe geguckt und geguckt, aber eine Version dieses Demos gibt es. Patrick, korrigiere mich, aber es gibt sie nicht. Leider nicht.
Ich habe sie auch nicht gefunden.
Ja, weil hätte ich gerne mal reingehört. Aber von 82 springen wir dann durchaus schon mal ins Jahr 84. Am 25. Juni veröffentlicht Prince sein Überalbum Purple Rain. Das Album, das wirklich alles verändert hat, auch bei uns als Meilenstein schon erschienen. Gerne nochmal reinhören.
Ja.
Aufgenommen zwischen 83 und 84 enthält ja das Album so Prince, die Monster-Hits von Prince zu dieser Zeit, Purple Rain, zwei Nummer 1 Singles mit When Doves Cry oder Let's Go Crazy. Und das Album geht in mehreren Ländern auf die 1, die Verkäufer erreichen Multiplatinium-Status. Album und Titelsong werden mit den bedeutendsten Musikpreisen überhaupt überschüttet. Es gibt die American Music Awards, Brit Awards, 5-mal bei den Grammys nominiert. Insgesamt 3-mal das goldene Grammophon geholt in 3 Kategorien und als Kirche auf der als Kirsche auf der Torte, so möchte ich sagen.
Wieder hier.
Gewinnt Prince den Oscar für die beste Filmmusik. Und das Album, ja, man kann es nicht anders, macht Prince zum Megastar, zum Superstar. Das ist also ein raketenhafter Aufstieg. Und er steht dann auf wirklich gleichwertig auf der Stufe mit Michael Jackson, Madonna, vielleicht zu dem Zeitpunkt noch ein Stück größer als diese beiden, das muss man wirklich sagen. Und Prince ist mit dem Album und Film Purple Rain das Maß aller Dinge. Und jetzt mal kurz durchatmen. Also es ist einfach wichtig für das Album, was wir jetzt besprechen, diese Größe und diese Dimension darzustellen, in der sich Prince zu dieser Zeit befunden hat. Also es ging nicht mehr. In Amerika war das der Wahnsinns-Hype, Purple Rain. Das war überall und hatte plötzlich Fans auf den Plan gerufen, die es vorher von Prince gar nicht gab, die ihn dort kennenlernten, erst über den Film und über die Platte selber. Und von so einem Erfolg, also so einem Monster-Erfolg, da hätten andere Künstler 2-3 Jahre gezehrt. Also auch die Plattenindustrie hat gesagt, Junge, alles gut, können wir noch verkaufen. Machen wir weiter, 2-3 Jahre mal mit Promotion, machen ein bisschen Tour. Welttournee wäre ganz schön. Und in der Tat hatte ich mich auch drauf gefreut, muss ich sagen. Also hätte ich gern gesehen. Er startet seine Purple Rain Tour im November in Detroit. Übrigens mal geguckt, die Preise damals... $12.50, $15.50 und $17.50.
Das nur ist selbst so, inflationsbereinigt, glaube ich, das, noch relativ.
Das treibt einem die Tränen in die Augen.
Nur so nebenbei mal erwähnt.
Weil und es ist das Doppelte oder Dreifache für eine Tribute-Band, glaube ich. Ja.
Und wie unglaublich und wie groß das ist, diese Tour, das konnten wir ja am 30. März erleben, da wurde ja die Show live übertragen bei uns im Rockpalast.
Ja.
Für mich der Moment, der mich zum Prince-Fan werden ließ. Also das war so unglaublich, aber Prince, der hat natürlich, er wäre nicht Prince, andere Dinge im Kopf.
Ja,
er ist immer im Kampf mit der Plattenfirma, weil er ist hyperaktiv, er produziert ja am Fließband, auch das hatten wir bei den anderen Podcasts zu Prince ja schon mal festgestellt, welche Menge an kreativem Output er hat und die Plattenfirma sagt immer, nee, lass uns mal, ein Album reicht mal und lass uns das mal machen wie normale. Nein, das hat er nie gemacht und natürlich hat er, während Purple Rain läuft, schon ein neues Projekt am Start. Es ist ganz einfach, also wenn das Album fertig und spätestens als die Tour angekündigt war, hat ihn das nicht mehr interessiert. Also das muss man sich einfach mal reinziehen. Das war dann für ihn effektiv durch das Thema Purple Rain. Ich hätte gerne einen Purple Rain in meinem Leben gehabt. Hätte mir gereicht, ja. Und dann zieht er musikalisch wirklich die Handbremse. Also radikal und wendet auf mitten im Aufstieg zum Megastar. Bricht seine Tour ab nach dem Konzert am 7. April in Miami im Orange Bowl. Ganz überraschend. Also ja. So einfach, nee, mach nicht mehr
kein
weiter.
Mehr.
Hab keinen Bock mehr. und sagt später, ich hatte fast einen Nervenzusammenbruch, weil es war jeden Abend dasselbe und es ist harte Arbeit, in 70 Shows dieselben Songs immer auf dieselbe Weise zu spielen. Das ist nun mal, wenn man auf Tour geht und mit so einem Album sollte man. Man hat es ihm aber nie angemerkt. Also wenn man die Konzerte sieht, er ist immer, er liefert immer überragend ab. Und dann erscheint Around the World am 22. April 1985. Also plötzlich, also wirklich plötzlich, weil es gab keine große Promotion, es wurden keine Videos gezeigt, es gab keine Singles, das alles wollte er nicht. Jeder hatte Purple Rain Teil 2 erwartet, auch die Plattenfirma, als er das Album bei ihnen vorstellte, haben es dann doch noch durchgewunken. Und das Album ist das Gegenteil von Purple Rain. Es gibt keine Rockgitarren mehr, Synthesizer spielen keine so große Rolle mehr, mehr dafür, du hast es erwähnt, Psychedelic Pop. Prince hat dann später erklärt, ich habe etwas für mich, meine Fans und die Leute, die mich alle Jahre begleitet haben, geschaffen. Ich wollte ihnen etwas Besonderes geben. Ja. Plattenverkäufe und der ganze Kram, der spielt dabei keine Rolle. Und das Schlimme ist, nein, das Gute ist, ich glaube ihm das auch, weil er war so veranlagt in seiner kreativen Arbeit. Und das ist so ein bisschen die Vorgeschichte zu diesem Album.
Patrick, warum ist Around the World in a Day für dich persönlich ein Meilenstein?
Ja, ihr habt das ja schon sehr schön skizziert. Es ist wohl eines der wenigen Alben der Musikgeschichte, das Nummer 1 der Billboard-Charts war, mehrere Millionen Mal verkauft wurde, einen veritablen Single-Erfolg hatte und dennoch viele Fans und auch Kritiker enttäuscht hat. Mich nicht. Also für mich ist Around the World in a Day ein Meilenstein, weil es Prince am Zenit seiner Schaffenskraft zeigt. 84, 85 hat Prince, so wie Stefan das ja gerade auch schon beschrieben hat, sage und schreibe 8 Langspielplatten an den Start gebracht. The Time, Apollonia 6, gleich 2 mit Sheila E., The Family auch und dann natürlich der Supererfolg, der alles überstrahlt, Purple Rain, Box Office Hit im Kino, das Album 24 Wochen auf Platz 1 bis Ende Januar 85 und dann gerade mal 13 Wochen danach ein neues Album, das so ganz anders ist. Und Prince war sich einfach bewusst, Purple Rain ist kommerziell nicht zu stoppen. Er hat das mal so beschrieben, Purple Rain ist der Albatros um meinen Hals, der mich runterzieht und den ich auch nie wieder losbekommen werde. Und deshalb dachte er sich, mache ich jetzt was ganz anderes, was dabei rausgekommen ist, das ist ein Ausrufezeichen. Kompromisslos, kraftvoll, mitreißend, intelligent und auch funky. Also Prince flext hier seine musikalischen Muskeln und zeigt, hey, ich kann nicht nur Pop-Rock in Purple, ich kann auch bunt, experimentell. Susan Rogers, seine Tontechnikerin, mit der er auch dieses Album aufgenommen hat, sie hat mir mal erzählt, Around the World in a Day ist ihr absolutes Lieblingsalbum von Prince, weil es uns einen Blick in seine Gedankenwelt ermöglicht. Also noch bevor er zum Superstar mutiert ist. Prince beschreibt, was ihn gerade beschäftigt, Einsamkeit, die Suche nach innerem Frieden, Spiritualität, soziale Ungerechtigkeit, die Angst vor dem Atomkrieg und natürlich sein innerer Kampf zwischen seinem Glauben und dem geilen Sex. Und Susan Rogers zieht daraus folgenden Schluss. Prince hat uns mit dem Album nicht das gegeben, was wir wollten, also Purple Rain 2, aber das, was wir brauchten. Und das sehe ich ganz ähnlich. Es ist ein fantastisches Album, ein echter Meilenstein.
Klasse. Den Meilenstein-Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek und wer ihn abonniert, verpasst keine Folge. Steigen wir ein ins Album mit dem Opener und Titeltrack. Es gibt ja von Gerhard Polt diesen wunderschönen Kurzreisebericht. Meine Frau und ich, wir haben ja heuer eine Weltreise unternommen. Also ich sag's Ihnen ganz ehrlich, da fahren wir nicht mehr hin. Passt irgendwie auch auf Prince. Die Welt und die langweilt ihn und er beschließt, eine ganz neue musikalische Welt zu bereisen. Wie gesagt, hier ist Around the World in a Day. Er zwitschert uns schon mal gerade an.
Was ist das eigentlich? Ist das eine Flöte?
Es ist, glaube ich, Synthesizer. Aber es gibt diese Flöte und ich habe auch ein Soundbeispiel, wo diese hohen Flöten aus dem Orient dabei sind. Die Flöten aus dem Orient sind aber in der Regel etwas tiefer. Weil jeder Song hat einen anderen Drum-Sound.
Ja, das stimmt.
Und hat auch gar keine Hi-Hats im klassischen Sinne, sondern dann sind mal Shaker, dann ist mal, das ist schon Wahnsinn.
World of the Day klingt sehr exotisch nach Reiselust irgendwie, aber eben auch völlig anders, als man es hätte erwarten können, haben wir schon gesagt, nach Purple Rain. Wie war das damals? Was hat man als Prince-Fan gedacht, wenn man die Scheibe zum ersten Mal aufgelegt hat und mit diesem Opener konfrontiert war, Patrick?
Tja, es gab ja keine Vorab-Single und deshalb war ich total heiß auf diese Scheibe. Also Platte gekauft, auf den Plattenspieler gepackt, Nadel runter. Erwartet hatte ich natürlich einen Banger wie Let's Go Crazy zum Anfang und dann das. Also, ob orientalische Trommeln, Flöten, Töne. Ich dachte, was ist denn hier los? Das ist ja ein mutiger Einstieg. Doch gleich mit seinen ersten Songzeilen gibt Prince uns ja eine Gebrauchsanweisung für das ganze Album. Open your heart, open your mind, also Herz und Verstand öffnen und einfach mal zuhören. Ja, und das habe ich dann gemacht. Also, bei dem Song lädt Prince uns ein, mit ihm auf Reise zu gehen. Einmal um die Welt in einem Tag, also eine symbolische Reise und dann das Glück im Inneren finden. Also es ist praktisch eine alternative Realität, die er beschreibt, mit glücklichen Menschen, die nicht mehr einsam sind. Prince nimmt uns da an die Hand und führt uns da ins gelobte Land, das in uns selbst steckt. Der Text, der stammt von Prince, die Musik auch, aber natürlich nicht allein. Sein Vater wird als Mitkomponist gelistet, John L. Nelson. Ich glaube aber nicht, dass sein Dad da allzu viel beigetragen hat. Vielleicht den funky Break in der Mitte des Songs, wo Prince dann singt, Papa, I think I wanna dance. Und dann geht's ab. Und dann hört man auch den alten Prince in diesem Weltmusik-Konglomerat. Das klingt aber nicht nach einem Jazz-Standard, den sein Papa mit seiner Combo in den 50er, 60er Jahren in Minneapolis gespielt hat, sondern es klingt eher nach einem anderen Papa und Vorbild, nämlich, ich glaube, das ist James Brown. Sei es drum. Hundertprozentig sicher ist aber, dass der Song auf einem Demo von David Coleman basiert, dem Bruder von Princes Keyboarderin Lisa Coleman. Er hatte bereits beim Vorgänger Purple Rain Cello gespielt und Prince hat ihm aus Dankbarkeit zum Geburtstag 2 Tage im besagten Sunset Sound Studio in Los Angeles geschenkt. Ja, und die hat David Coleman dann genutzt, zusammen mit Jonathan Melvoin, dem Bruder von Gitarristin Wendy. Die beiden haben das Demo dann aufgenommen und ihren beiden Schwestern geschickt. Die waren sofort begeistert und meinten, ey, das müssen wir Prince vorspielen. Tja, und auch der war sofort Feuer und Flamme und meinte, ey, kann ich den Song haben?
Das ist krass.
David sagte, klar doch. Also hat Prince sie dann alle Mitte August 84 eingeladen zu einer Aufnahmesession in seinem Lagerhaus in einem Vorort von Minneapolis, wo er und die Band sich auf die Purple Rain Tour vorbereitet haben. In den Credits übrigens wird sie als Paisley Park betitelt. Wie gesagt, den gibt es ja noch gar nicht. Der kommt erst ein paar Jahre später. Im Internet kursiert eine Demo-Aufnahme des Songs. Die ist deutlich poppiger als die Albumversion. Mit Rhythmusgruppe, also Schlagzeug und Bass. Und bei der veröffentlichten Aufnahme verzichtet Prince unter anderem auf den Bass. So wie auch bei seinem Welthit When Doves Cry und später auch bei Kiss. Tja, dafür gibt es aber viele exotische Instrumente zu hören.
Und es ist ja auch wirklich mega spannend, dass Prince da einen Opener von jemand anders,
Ja, ich habe die Geschichte, die Patrick erzählt hat, war wohl auch so, dass sie während der Rehearsals waren. Übrigens mal kurz noch zu ergänzen, alle Songs von Around the World in the Day sind während der Proben zu Purple Rain auch aufgenommen worden, vorher schon geschrieben. Also was du da als Band mitmachen musstest, obwohl nicht jeder Song komplett mit Band ist, aber und an genau so einem Tag waren wohl Wendy und Lisa draußen im Auto, weil früher, das haben wir auch beschrieben bei Purple Rain, Prince hat seine Demos gern im Auto abgehört und die beiden saßen und hörten sich Davids Tape wohl an und er kam wohl raus aus dem Warehouse und kam ins Auto, hey, was ist das denn? Und sie, ja, das hat David, der muss ihn mal fragen, ob du den Song haben kannst. Und er griff wohl frech rein, drückte auf Eject, nahm die Kassette raus und sagt, das werde ich tun.
Ja? Ja. Krass, also das ist schon so eine Art Ritterschlag.
Ja, aber das Erkennen, dass du, weil es war ja dann auch sein Hauptthema, also zumindest die ersten zwei Songs, auch spirituell ist das ja so ein Hauptthema, dass du das kommst ans Auto, hörst einen Sound und erkennst für dich, wow, das könnte für mich das Thema sein. Ja. Also von allem losgelöst. Ich würde eins gerne noch sagen zu Patrick, weil wir hier auch so einen spirituellen Auftakt haben. Du hast zitiert, open your heart, open your mind, aber dann kommt ja auch, a train is leaving all day. Wir dürfen wieder mit diesem berühmten Zug fahren, was mich immer erinnert an People Get Ready, a train is coming. Diesen spirituell. Ne? Da musstest du früher, you don't need no ticket to get on board by Prince, musst du immer Lachen schenken, um an Bord zu gehen, dieses Zuges. Das wollte ich einfach erwähnen, weil es mich immer so, wir haben ja viele Assoziationen, ich denke mal, ja, dieser Zug, dieses Symbol, mit dem Zug irgendwie in eine spirituelle Erlösung fahren zu können.
Das ist vielleicht auch das, was diesen Link zu Magical Mystery Tour gibt, dass man irgendwo hinfährt,
die Tour.
Dieser Song, der hat ja ganz bewusst diesen Weltmusik-exotischen Touch. Wir reden von orientalischen Instrumenten, Fingerzimbeln, Dabuka, Oud. Was sind das für Instrumente und welche musikalischen Traditionen holt er sich da in seine Welt?
Wir sind da im Orient. David Coleman hat diesen Song für eine Freundin geschrieben, die aus dem Libanon stammt. Also so habe ich es gelesen. Insofern wäre auch zu erklären, wieso er sich von den Instrumenten her orientiert. Ganz kurz, die Oud, das ist so eine orientalische Laute.
Kurzhalslaute.
Ja, die ist so, wie wir es auch auf Bildern kennen. Ja, zum kurzen Griff ist auch oben geknickt, der Kopf. Ja. Also ist ein Vorreiter auch dann der europäischen Lauten, die wir dann auch kennen. Und die Dabuka, das hat, glaube ich, auch schon jeder gesehen. Das ist so eine Blechtrommel, die hat so, ist wie so ein Kreisel.
Eine Taille hat die.
Genau,
so,
ne? Die hat eine Taille und oben ist ein Fell drauf. Später dann auch mit Metall. Früher war das eigentlich nur ein Tonkorpus, aber weil die auch lauter sein mussten, wurden die mit Metall eingesetzt. Und zusammen klingen die Instrumente so. Dame Dabuka, sehr harter Klang. Dame Cymbals, Finger-Cymbals. Klassischerweise sind diese Finger-Cymbals ja auch der
heißt
Sound.
Die Cymbals oder Zimbel? Zimbeln heißt sie, glaube ich, in Deutsch heißen sie, glaube ich, Zimbeln.
Ne? Ja, dann nennen wir sie Zimbel. Finger-Cymbal. Kennen wir aus diesem klassischen Bild Tausend einer Nacht, ist nämlich eigentlich ein Instrument im Bauchtanz. Also wir kennen das von den Bauchtänzerinnen, wenn wir diese Filme, Bilder sehen, die haben diese Finger-Cymbals an den Fingern und bewegen ihre Arme ganz elegant und dann bewegen sie diese Cymbals selber. Und jetzt hören wir mal, wie so eine Oud klingt, also so im Zusammenspiel mit einer Trommel. Ja, die wird auch sehr hart angeschlagen.
Ja. Hat man sehr warmen Klang, so lauten Klang. Ja.
Aber die haben, glaube ich, so ein, Patrick, korrigiere mich, so einen Federpick. Also nicht, wie wir es kennen heute mit Blacktron, sondern im ursprünglichen werden die mit so einem Feder
Kiel
angeschlagen. Ja.
Was du alles weißt.
Ich habe das studiert. Und ich möchte jetzt einfach nochmal zusammenfassen, in welchem kulturell, musikalisch-kulturellen Raum wir uns da befinden, weil wenn wir uns mal alle anhören, diese Instrumente, dann kommt uns die Musik sofort, dieses Bild von Tausend und einer Nacht, einfach in den Kopf. Hör mal kurz rein. Da kommen dann noch Streicher dazu und wir hören die Flöte.
Ja.
Ah, ja. Es gibt so eine hohe Flöte da auch. Ja. Das ist der musikalisch-kulturelle Raum, in dem wir uns mit diesem Auftaktstück einfach befinden und auch mit dem nächsten Stück. Ja. Und da gebe ich Patrick recht, als ich dieses Album, aber im Gegensatz zu Patrick habe ich diese Aufforderung Open Your Mind nicht ganz so wahrgenommen, sondern hatte Schwierigkeiten damit.
Okay.
Und war sehr schnell unterwegs, hab die Nadel auf die nächsten Songs gehauen. Und Round the World in a Day und auch, wir reden jetzt über Paisley Park, waren lange Songs, die ich nicht für mich, wie soll man sagen, begriffen habe.
Okay.
Und heute weiß ich, was das für wahnsinnig kreative und tolle Songs sind.
Mhm. Auch der zweite Song, Paisley Park, erinnert musikalisch an die psychedelische Hippie-Ära. Ich hatte den Song ja eingangs schon erwähnt. Manch einer hat es sogar als Magical Mystery Tour 2.0 gesehen, schon mal gesagt, aber mal ganz unabhängig von der gefühlten Verwandtschaft zu Sounds der späten 60er und frühen 70er Jahre. Ich würde gerne noch mal genau auf den Titel eingehen. Auch das Wort ist ja schon gefallen. Das Anwesen mit dem Studio, Patrick, du hast schon gesagt, gab es noch nicht. Das gleichnamige Plattenlabel schon, auch dieses Lagerhaus hat er so genannt, wo sie geprobt haben. Was ist das für ein Ort, den Prinz da beschreibt? Das Paradies vielleicht? Und man wird echt neidisch, weil Patrick hat dieses Paradies schon gesehen, weil das gibt es ja dann jetzt wirklich. Ne?
Ja, 6-mal schon, aber leider erst nach Prinz' Tod. Dennoch, also man spürt den Geist des Meisters in Paisley Park überall. Paisley Park ist Prinz und es ist schon erhebend, wenn man da am Urinal steht, im WC in der Nähe seines Büros und man weiß, da hat schon Prinz reingepinkelt.
Da, wo der Prinz zu Fuß hingeht.
Manchmal ist es so banal einfach.
Was für eine mythische Vorstellung, die er da hatte? Was beschreibt er mit diesem Ort?
Also ursprünglich sollte Paisley Park eigentlich mehr sein als ein Studiokomplex, nämlich eine echte Künstlerkommune. Mhm. Das hat mir Prince Tourmanager und der spätere Präsident von Paisley Park Records, Alan Leeds, erzählt. Der meinte, Prince fragte die Bandmitglieder von The Revolution und seine Crew damals, was haltet ihr davon, wenn wir hier alle zusammenleben? Mit euren Familien, mit euren Kindern. Homeschooling, eine geschlossene Gesellschaft, eine echte Familie. Ja, und die hätten gleich abgewunken und gesagt, nee, Prince, lass mal stecken. Denn die wussten ja, wenn wir auch noch an einem Platz zusammenleben, dann haben wir überhaupt kein Privatleben mehr. Dann sind wir nur noch auf Abruf. Na gut, dachte sich dann Prince, und dann baue ich mir halt mein eigenes kreatives Paradies hier in Chanhassen, 20 Kilometer vor den Toren von Minneapolis. 10 Millionen Dollar hat das gekostet von seinem Purple Rain Geld. Der Komplex selber sollte ja auch Gelder reinholen. Es war ja ein Studio, das war anfangs für andere Künstler buchbar. R.E.M. haben da Teile von Out of Time aufgenommen, unter anderem Shiny Happy People, Madonna war da, Stevie Wonder war da und so weiter. Das Dumme war nur, weil wenn Prince aufnehmen wollte, dann musste er, wie jeder andere, auch ein Studio buchen. Und das ging ihm, der ja fast einen Song am Tag aufgenommen hat, aufnehmen musste, das ging dem ziemlich auf den Wecker. Also hat er dann irgendwann 96 alle rausgeschmissen, ist dann auch in den Paisley Park mit Sack und Pack eingezogen, hat er gelebt, eben bis zu seinem Tod.
Und ich glaube, diese Kommune, die Patrick erwähnt hat, ist auch das Entscheidende bei dem Song, also spirituell gesehen. Es ist dieses Gefühl, dieses Zusammensein, Paisley Park is in your heart, also dieses Kommunengefühl, dieses, wir sind alle zusammen in diesem Raum, in diesem spirituellen Raum. Und das knüpft auch ein bisschen an Purple Rain natürlich an, also dieses Let me guide you through the Purple Rain, dieses Dach, das sich über alles spannt und dass er da hier weiterführt, konsequenter weiterführt in diesem Glücksgedanken, dass jeder dieses Paradies, wie du es genannt hast, vielleicht nicht erfahren kann in der realen Welt, aber das Paradies erfahren kann in seinem Herzen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der spirituelle Ansatz des Songs selber.
Dass Prince eintägige Weltreise auf den Spuren von Love and Peace unterwegs ist, das zeigt er auch beim Cover-Artwork. Und hier drängen sich wieder Vergleiche auf.
Ja, die ich aber diesmal erstens nicht erwähne, das Billboard, und zweitens sehe ich sie nicht. Die Kritiker, ja, ich kann es nachvollziehen. Es ist natürlich ein Cover, bunt, verrückt, es ist collagiert, und es, ja, und bei collagiert, ja, natürlich, da muss es natürlich Sergeant Pepper herhalten dafür als Vergleich. Und was wir bei dem Cover sehen, wenn wir es aufklappen, ist ein Klappcover natürlich, wir sehen eine Art Swimmingpool mit Brandung, wir sehen Leute, die links und rechts von diesem Pool sitzen, in der Mitte geht eine Leiter hoch in den Himmel, der mit leichten Wolken bedeckt ist, und im Hintergrund sehen wir Berge, und das, was natürlich ein sehr erotisches Bild ist, weil es ist eine nackte Frau, die dort hinten als Berg liegt. Und dann haben wir diese Figuren, und ich gehe ganz kurz mal die wichtigsten durch, weil der Witz ist, es gab zwei Entwürfe. Das erste war mit Fotos, da sind wir ein bisschen bei den Beatles. Ja, das war ein Fotocover. Prince hat insgesamt 16 Anforderungen aufgeschrieben und gesagt, diese 16 Dinger möchte ich gerne auf meinem Cover haben. Da waren dann so Sachen dabei wie olivhäutige Menschen, die lila Kapuzen und Umhänge tragen. Einige könnten weiß sein. Oder Paisley-Musterrasen mit gelben und violetten Löwenzahn, viele Pfeilchen. Oder ein blondes Mädchen, das mit Spitze bedeckt ist und eine Eiswaffel isst. Also insgesamt 16 dieser Punkte hat er aufgeschrieben. Der erste Entwurf waren all diese Dinge drauf. Allerdings als Fotografie, das fand er nicht so gut. Er hat sich dann an seinen Lieblingsgrafiker gewandt, selber, nämlich an Duff Henders. Der hatte schon für Purple Rain diese Augengrafik auf dem Album gemacht, dieses stilisierte Gesicht und das nachher auf der Tour im Hintergrund erschienen ist. Und der hat dann dieses Cover entworfen. Und Teil dafür hat er sich bedient bei Polaroids von Leuten. Die hat er Polaroids backstage, auch von Künstlern aus der Band, die er als Vorlage genommen hat für die Figuren. Lass uns ein bisschen durchgehen für alle, die jetzt daheim mal vielleicht den Computer aufmachen, sich das Cover angucken oder es vielleicht selbst in der Hand haben. Wir haben, wie gesagt, zwei Teile vom Pool. Links fängt es an. Da haben wir zum Beispiel eine weinende Frau in so einem, na, man wird fast im Hunsrück, würde man sagen, mit einer Kittelschürze. so ein buntes Kleid und weint. Das war Jill Jones. Jill Jones ist eine Sängerin aus dem Prince-Imperium. Die hatte schon auf 1999 und Purple Rain Background gesungen. 87 kriegt sie selbst einen Plattenvertrag. Das war ein Foto, das existierte. Man findet das auch im Internet, wo sie backstage stand. Und das hat dieser Doug Henderson als Vorlage genommen und dann als Grafik eingefügt. Sie war total unzufrieden damit, weil sie die einzige Frau ist, die da steht mit weißen Haaren und weint. Und sagt, wieso muss ich da weinen? Und dann kommen natürlich auch viele Anspielungen auf die Songs. Hinter ihr steht dann eine Frau, die hat ein Raspberry Beret an, also was auch im Song vorkommt. Auch das ist ganz klar benannt, das war Punkt 6, eine schöne Frau, exotisch aussehend, die einen schwarzen Umhang und eine himbeerfarbene Baskenmütze trägt. Ja. So, und das ist Vorlage war Renee Adore, das ist eine Schauspielerin aus der Stummfilmzeit. Warum ausgerechnet diese Figuren dann auftauchen, das ist dann nicht immer ganz klar. Wir finden einen jonglierenden Clown, wir finden für an Anlehnung an den Song America, auf den wir gleich angehen, dieses schwarze kleine Kind mit Amerika-Flagge, was wohl eine Anspielung auf die Textzeile Set the Children Free sein soll. Wir finden links oben ein kleiner russischer Kampfjet, der durch den Himmel fliegt, Klammer auf, sollte kein wirklicher Schwerpunkt sein.
Okay, also auch eine klare Ansage.
Für Amerika ist ganz klar, finden wir ganz oben. Auf der rechten Seite finden wir dann einen Haufen Bandmitglieder. Wir haben rechts in einem weißen Arztkittel Dr. Fink natürlich, der Keyboarder. Dahinter steht Bobby Sett, das ist diese schwarze Figur mit weißem Gesicht, mit Tambourin in der Hand. Und davor sitzt dann eine Figur, die wir aus dem Video zu Raspberry Beret kennen. Babyblauer Anzug, Wölkchen drauf, die berühmte Cloud-Gitarre in der Hand. Aber der Typ, der da sitzt, ist blond. Und im Video ist es natürlich Prince. Insofern, wieso ist der Typ blond? Es gibt zwei Antworten dazu. Einmal, wollte Prince sich zu dieser Zeit blonde Haare färben, was irgendwie nicht geklappt hat. Und das ist im Prinzip Doug Henderson selber. Aha. Der sich da auf dem Polaroid als Vorbild hingesetzt hat mit einer Gitarre auf eine Kiste. Links daneben ein Mädchen mit Geige. Das ist Susanna Melvoin, also Prince Freundin, die Zwillingsschwester von Gitarristin Wendy Melvoin. Das ist ja dieses Imperium. Dann haben wir noch natürlich Clara Bow, die ja auch im einem Song genannt wird, eine Tänzerin, Schauspielerin. Da war die Anforderung, eine lachende, schwarz gekleidete Frau, die an Clara Bow erinnert. Diese Frau müsste hysterisch lachen. Ja, da, vielleicht lacht sie hysterisch, aber da haben sie dann auch gleich Clara Bow genommen. Sheila E. ist drauf als eigentlich das Mädchen, das da am Eis leckt, aber blond sein sollte auf dem Cover, es ist rothaarig. Also dieses Cover vermischt seine Anweisungen, da sind alle Bandmitglieder in der Form drauf und in der Form finden wir sie dann auch im Video zu Raspberry Beret, auch in diesen Outfits, in diesem ganzen Look. Ich glaube selber natürlich, dass dieses Cover ein Teil war, sich neu zu definieren, weil das Album war anders und das Cover war jetzt auch mal ganz anders.
Bevor wir jetzt zur ersten Single-Auskopplung aus dem Album kommen, lass uns nochmal über die Single-Auskopplung sprechen. Es gab keine Vorabveröffentlichung und auch Raspberry Beret wurde erst knapp einen Monat nach dem Album als Single veröffentlicht. Warum genau wollte Prince denn ursprünglich keine Single aus dem Album haben, Patrick?
Tja, er wollte zwar den Mega-Erfolg von Purple Rain, war aber genervt von der ganzen Marketingmaschine, die da am Anlaufen war. Dabei waren die Songs ja schon für Princes Verhältnisse uralt und raus aus seinem System. Er wollte einfach weiter. Während er also für die Purple Rain Tour probte, machte er die Musik für diese nächste Scheibe und die sollte oder musste ganz anders sein, meint jedenfalls Tontechnikerin Susan Rogers. Prince wollte sich neu erfinden. Also hat Prince erstmal das ganze Projekt geheim gehalten. Dann, als Purple Rain explodierte, war die Zeit gekommen. Er hat den Verantwortlichen die Pistole auf die Brust gesetzt. Prince war zu diesem Zeitpunkt ja unantastbar, konnte seine Bedingungen diktieren. Als er Warner Brothers die Platte das erste Mal vorspielte, da saß er wohl auf dem Boden mit Kissen um sich, eine Blume in der Hand. Ja, und den Executives, denen fiel der Kuchen aus dem Mund, als sie die ersten Songs hörten. Und sie fragten sich, was sollen wir denn hier als Single auskoppeln? Er hat gesagt, Singles brauche ich nicht. Ich will, dass meine Fans die Platte als Ganzes hören, also nicht so in Häppchen. Ja, und Prince ordnete sogar an, schickte den Radio-DJs die ganze LP, sie sollen dann spielen, was sie wollen.
Tja, und hat das, dann aber keiner was gespielt.
Das ist genau das Problem gewesen. Genau das war das Problem. Und da es keine Singles gab, keine Videos auf MTV, war das Ergebnis, die Platte sackte nach nur 2 Wochen in den Charts ab. Prince ließ sich dann doch überzeugen, okay, dann Paisley Park als Single. Die Warner-Leute meinten, Raspberry Beret hat das größere Hitpotenzial, auf alle Fälle in den USA. Für Europa und das United Kingdom setzte sich Prince aber durch, da war Paisley Park ja die erste Single. Mhm. Und Warner Brothers hat ihn dann auch noch überzeugt, ein Video zu dem Song, das wäre es doch, oder? Und da war es dann auch.
Gut, und hier ist die erste Single, zumindest in den USA. Raspberry Beret war lange Zeit auch ein Muss bei Prince-Konzerten.
Dabei hat es damals mit dem Einzählen gehabt, ne? Das ist der zweite Song auf der ersten Seite mit dem Einzählen. 1, 2, 3, 4. Also. Ja. In Through the Outdoor. Habt ihr mal nachgeguckt, was das bedeutet?
Fliegentür?
Also, sie geht durch den Ausgang. Sie kommt rein durch den Ausgang.
Ach so.
Und okay. Ich glaube, da hat Prince geklaut von Led Zeppelin. Ne? Das Album 1979, das hieß ja In Through the Outdoor. Also,
guck mal.
Ah, er ist nicht nur der größte Prince-Fan des Bayerischen Rundfunks. Er ist mehr.
Eine himbeerfarbene Baskenmütze, wie man sie in Second-Hand-Läden kaufen kann, steht da im Mittelpunkt dieses Songs. Aber es geht natürlich nicht um die Mütze, sondern um jemanden unter der Mütze. Das Magazin Cashbox hat damals geschrieben, ein sofort zugänglicher Track, melodisch und aufreizend sexuell. Patrick, es handelt sich um eine Frau unter der Mütze. So viel ist schon mal klar.
Ja, und noch viel mehr. Es ist eine sehr nett erzählte Geschichte von einem ersten Mal, also eine Art Minneapolis-Version von Maffays Es war Sommer.
Ja.
Also worum geht's? Der junge Prince arbeitet an Five and Dime, einem Billigwarenhaus. Sein Chef, der mag ihn nicht, weil er seiner Arbeit ziemlich gelangweilt nachgeht. I was busy doing something close to nothing. Ich war damit beschäftigt, so gut wie nichts zu tun. Das ist eine klasse Textzeile. Ja. Ja, und dann kommt sie rein, durch die Ausgangstür. Die Dame trägt die himbeerfarbene Mütze, das Barett, die Baskenmütze. Und wenn es warm wäre, wohl nicht viel mehr, singt Prince. Ansonsten beschreibt er sie nicht besonders nett. Sie ist nicht gerade helle, hat aber einen Hammerkörper und sie weiß, was sie will. Und dann setzen sich die beiden auf sein Motorrad, fahren zu einer Farm. Da machen sie sich dann in der Scheune gemütlich. Und das ist tatsächlich eine recycelte Szene, denn diese Szene, die wurde tatsächlich für Purple Rain gedreht, aber nicht in dem Film benutzt. Offenbar war sie zu heiß. Zu sehen ist sie aber doch noch in einem kleinen Ausschnitt im Musikvideo von When Doves Cry. Klasse auch, wie Prince die weitere Szene beschreibt. Der Regen, der gegen das Scheunendach prasselt, der klingt cool. Und die Pferde in der Scheune, die fragen sich, was sie da zu sehen bekommen. Also Prince singt dann auch noch, es heißt ja allgemein, das erste Mal, das sei nicht das Beste. Er würde aber nichts ändern, weil er ist der Beste, er ist der King und sie war super heiß. Also ein feuchter Teenager-Traum verpackt in einem perfekten, fröhlichen Popsong mit Akustikgitarre, Streichern, einem wunderbaren Background-Chor. Einfach schön.
Und meisterlichen Lyrics, das muss man, du hast es angedeutet, weil allein die Beschreibung des Ladens, als ich den Song zum ersten Mal hörte, sah ich sofort diesen Deckenventilator, der sich langsam drehte. Also der Text, wie er die Szenarien beschreibt, ist einfach, das ist ganz hohe Textkunst, muss man sagen.
Sozusagen, ne? Jetzt so Radio und MTV wussten, welchen Song sie von Around the World in the Day spielen sollten, war auch klar, dass ein Video gebraucht wird. Und seitdem fragen sich die Fans, ob Prince wohl erkältet war, als das Video aufgenommen worden ist. Stefan, sehr skurrile Szene.
Nein, erkältet war, also es gibt das Video ganz kurz, die Band steht auf dem Podest, drumherum sind lauter Tänzer, er hat diesen berühmten babyblauen Wolkenanzug an, diese wie beschriebene Leiser mit der Perücke, weil seine Haare waren übrigens von dem ganzen Färben einfach kaputt. Und deshalb konnte der Typ hinter den Kulissen auch keine gute Frisur mehr machen. Es war dann einfach Feierabend. Und schöne Geschichte über Morant, die muss ich erzählen, weil bei dem Video drauf ist der spätere Foo Fighters-Gitarrist Pat Smear, der da auch sich beworben hatte, um ein paar Groschen zu verdienen. Den fanden sie allerdings so schlecht, dass sie ihn eigentlich rausschmeißen wollten. Aber Prince hat gesagt, der Typ sieht geil aus, lass ihn drin. Also deswegen, nur mal so eine kleine Anekdote, tauchte noch weiter in dem Video auf. Aber das nur so ganz am Rande. Und es gibt ein Intro, ein langes Intro, das ich sehr, 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 sehr stark finde. Das ist so ein funky Intro von dem Song selber. Und Prince kommt dann, lässt sich eine Gitarre geben, seine weiße Cloud-Gitarre, dreht sich zur Seite und hustet. Was ich sehr witzig, keiner hat es verstanden. Es war jetzt nicht, weil er hat es ja bewusst gemacht. Das Husten stammt von einem Demo eines Songs seines Schlagzeugers Bobby Sett.
Guck an.
Ja, Holy Man.
Yeah.
Da gibt es im Intro, in dem Demo hustet der auch. Und das hat er original genommen. Also das ist quasi ein Sample, weil er das so lustig fand, dass der im Intro so am Husten war. Und dann hat er gesagt, komm, das nehme ich. Außerdem ist Prince, man muss es einfach sagen, der Typ hat echt Humor. Also das ist jetzt...
Das kann man sagen,
Zwar so ein bisschen vor sich ein Workaholic und du willst vielleicht nichts mit ihm zu tun haben. Aber die Leute, die mit ihm zu tun haben, haben immer wieder beschrieben, welch unglaublichen Humor der Typ hatte. Und da hat er halt... Wir haben die Geschichte gehört, er wollte gar kein Video machen. Da hat er gesagt, komm, dann machen wir schon was Schönes. Ja, zweiteiliges Video übrigens, es war diese Band zu sehen und im Hintergrund lief ein animierter Film ab, ein Zeichentrickfilm, wo man die Handlung sah. Das hatte, glaube ich, Prince in Auftrag gegeben, sogar in Japan, bei einem japanischen Künstler. Und der Film kam, hat dann auch die Plattenfirma ein bisschen überrascht. Oh, wir haben doch schon ein Video. Und dann haben sie aber entschieden, beide Elemente zusammenzuführen. Und ich finde, das war es wie geplant. Also das sieht toll aus. Die Band vorne und im Hintergrund siehst du die Handlung selber. Es ist sehr, 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 sehr gelungen, diese beiden Ebenen, die da miteinander vermischt wurden.
Pastellfarben, bunt,
ja,
klasse.
Eine schöne Anekdote zum Song Raspberry Beret ist die Geschichte eines genialen Textverhörers. Prince singt nämlich The Lightning Seas. Ein gewisser Ian Brody, Achtung, aus Liverpool, hat aber verstanden, The Lightning Seeds. Ja, und was sagt uns das? Die Lightning Seeds wurden dann auch seine Band und jeder kennt die Songs The Life of Riley oder die englische Fußballhymne Three Lions. Auch eine schöne Randgeschichte von diesem Song. Gehen wir mal gedanklich nochmal zurück, auch ins Jahr 1985. Am 11. März wird, ich habe es vorhin erwähnt, Michail Gorbatschow zum neuen Generalsekretär der KPdSU gewählt. Dass sich mit ihm ein grundlegender Wandel in der Sowjetunion und in ganz Osteuropa vollziehen würde, das konnte natürlich zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen. Und auch konnte man nicht sagen, ob der Kalte Krieg vielleicht doch nochmal zu einem heißen würde. Die Gefahr eines Atomkriegs war in vielen Songs aus den 80ern präsent, auch in America, auf Around the World in a Day. Wenn auch lyrisch ziemlich kryptisch verpackt. Das Ganze beginnt also sozusagen mit einer Frage, die sich die hessische Band Rodgau Monotons schon 1984 gestellt hat. Was machst du mit meinem Plattenspieler? Kaputt, hier kommt America.
Das musste ja sein,
natürlich.
Der Rodgau Monotons Einschub.
Jetzt pass auf. denn da für ein wüster Krach aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach. Was lernt in Kassel, Gießen und Wiesbaden bloß so gnadenlos? Also ich sag doch.
Erbarmen. Zu spät. Starkes Gitarrenthema, weil das Ganze war ja ein ewig langer Jam und erst mit diesem Gitarrenthema ist es das zu einer Struktur gekommen. Ja.
Das ist auch tatsächlich der Hintergrund für diesen DJ-Effekt am Anfang. Susan Rogers hatte kein Band mehr und musste dann auch die Bandmaschine manuell bewegen und da ist dieser Effekt rausgekommen. Und ja. Wendy hat mal gesagt, das ist ein Happy Accident, ein freudiger Unfall.
Irgendwie fürchtete Prinz wohl nicht nur, dass sein Plattenspieler kaputt geht, hahaha. Er beschreibt auch die Angst vor dem Kommunismus, der kommen könnte, sollte man seine kleine Schwester nicht aus einem käfigartigen Einzimmer-Apartment und dem Mindestlohn befreien. Am Ende fällt die Bombe und amerikanische Freiheit, Frieden und Liebe, alles dahin, alles weg. Mal abgesehen davon, dass es im Moment so aussieht, als sei es eben gerade nicht der Kommunismus, der Amerika, wie wir es kennen, abschafft. Prinz galt ja nie als politischer Künstler eigentlich, aber hier beschreibt er doch ganz gut, wenn auch verworren, den Zeitgeist der Mit-80er, oder Patrick?
Ja, wobei ich mitbekommen habe, dass viele Prince-Fans in Amerika den Song immer noch als super patriotisch ansehen.
Okay.
Das ist ähnlich schräg wie etwa bei Bruce Springsteens Born in the USA, genau, den die Republikaner ja für ihre Veranstaltung missbraucht haben. Also America, das hat schon was von der Hymne auf Red, White and Blue. Prince zeigt sich patriotisch und feiert das, wofür die USA eigentlich stehen sollten. Also eben gesagt, Freiheit, das Streben nach Glück und Frieden. Aber wie du, Frank, ja schon erwähnt hast, er beschreibt eben auch die Probleme, die in der amerikanischen Gesellschaft und der Welt Mitte der 80er herrschten und die ja leider immer noch erschreckend aktuell sind. Ungleichheit, Armut, ungleiche Bildungschancen, Angst vor einem Atomkrieg. Ja, Antworten auf diese Sachen gibt Prince in dem Song letztendlich nicht. America, das ist vor allem musikalisch für mich, Prince and the Revolution at their best. Bobby Z haut da auf dem Kickdrum rum, als gäbe es keinen Morgen. Brown Mark am Bass, der treibt alles an. Das ist ein Monster-Groove. Wendy hat das mal beschrieben als Unstoppable Freight Train, als einen Güterzug, der nicht aufzuhalten ist. So war die Revolution damals drauf bei diesen ewig langen Proben. Da wurde ja gejammt, stundenlang ein Groove. Also auch hier So ein Fall. Und eine gute Kostprobe von diesem Güterzug kann man sich auf YouTube ansehen. Da gibt es eine 9-minütige Live-Aufnahme von America, gefilmt damals für MTV. Und das in Nizza, da hat Prince ja seinerzeit seinen nächsten Film gedreht, Under the Cherry Moon, der nun ja nicht so ganz erfolgreich war. Die Musik war aber wieder mal geil, das konnte er ja. Das Video von America ist aber absolut sehenswert. 3000 Leute mit Gratis-Tickets, die konnten ihr Glück nicht fassen. Die Aufnahmen in einem Zelt, darin herrschten über 40 Grad, wenn man Lisa glauben darf, und Prince and the Revolution geben einfach alles. Das ist so krass, was da abgegangen ist.
Wir verlinken das mal in den Shownotes am zuverlässigsten
bei SWR1.de. Das müsst ihr machen. Also Prince und Wendy mussten nach der Aufnahme an Sauerstoffflaschen angeschlossen werden.
Selbst gemessen am extravaganten Lebensstil mancher Rock- und Popstars nimmt Prince eine Sonderstellung ein. Dieser Getriebene, immer zu jeder Tages- und Nachtzeit 24/7 in der Lage, im Studio sogar in Tourpausen parallel an Songs, ja sogar an zwei Alben zu arbeiten. Das ist schon ein ganz besonderes Poplife gewesen. Und der ganze andere Irrsinn des Promi-Lebens, der kommt ja noch obendrauf. Also auch bei Prince. Tourstress, Druck, Drogen und so weiter. Alles verarbeitet in einem Song. Hier kommt Poplife.
Sheila E. an den Drums.
Ja, da war der Wandel schon da.
Und Brown Mark nicht am Bass, sondern nein. Prince.
Ja, merkt man auch ein bisschen.
Ja. Wendy hat das beschrieben, hat gesagt, er stand da und hat diese Bassseiten 5 cm hochgeschnalzt, damit er diesen Slap-Bass-Effekt drin hatte.
Den Pop.
Ja, genau.
Hier haben wir zum Beispiel das einzige normale Schlagzeug, das wir auf der Platte finden, ja, den normalen Hi-Hat.
Aber was mich total annervt, ist dieses Echo bei seinem Gesang. Echt. Das ist so ganz minimal zeitversetzt.
Ja, so ein Rock'n'Roll-Echo eigentlich, ne? Wie was er in Rock'n'Roll-Songs hat.
Da hab ich gedacht,
das ist Short Delay?
Lennon-esque, würde ich jetzt sagen.
Lennon-esque? Ja, durchaus, ja.
Pop Life, Stefan, der erste Song, der überhaupt für das Album entstanden ist. Und textlich ist Prince anzumerken, dass ihm beschriebenes Pop Life zunehmend auf den Zeiger geht.
Ja, ich glaube, ihm geht es eher so semi auf den Zeiger. Okay. Er hat mit Purple Rain, und das haben wir jetzt vielfach beschrieben, dann auch erkannt, was es bedeutet, ganz, ganz oben zu stehen. Also das war, muss ja ein unglaublicher, kurzer Moment bei ihm gewesen sein, wo er gemerkt hat, was, wow, wo stehe ich hier, was kann ich damit alles erreichen, was habe ich erreicht aus so wenig eigentlich. Und er hatte dann offenbar das Bedürfnis, dieses Thema in einem Song darzustellen, aber nicht über sich, sondern es war eher so von Gefühlen inspiriert, die mit dem Popstar-Dasein allgemein verbunden waren und in seinem Fall eher mit dem erhobenen Zeigefinger und eher so ein bisschen negativ dargestellt. Also Susan Rogers, die haben wir schon oft erwähnt, war eine der bekanntesten Toningenieuren, die mit ihm zusammengearbeitet hat. Die hat es mal später so beschrieben, es war ein heller, scharfer, funkiger Schlag in die Rippen für jeden, der sein Glas für halb leer hielt. Prince tadelt mit erhobenem Zeigefinger und genau darum geht es in Pop Life. Und ich möchte hinzufügen, dass es nicht nur um Popstars geht. Es geht, glaube ich, auch um alle, die so auf der Überholspur gelebt haben zu der Zeit. Es ist das 80er-Feeling, dass er da wirklich perfekt reinpackt. Und in der ersten Strophe, es gibt so verschiedene Abschnitte in dem Song, in der ersten Strophe geht es um die Finanzen. Also wenn Stars ihre Finanzen nicht im Griff haben, verarscht dich der Briefträger, hat er deinen Millionencheck in den Briefkasten eines anderen gesteckt. Ja, was ist denn los mit meinem Geld? Wo ist es denn? Ja, die zweite Strophe ist so, dass man nicht immer das bekommt, was man will. Und in der dritten Strophe geht es, du hast es erwähnt, auch um Drogensucht natürlich. Und da hatte er damals bei dem Song, das habe ich jetzt gelesen, was ich auch nicht wusste, gesagt, das wäre ja fürchterlich, wenn er von Drogen, gerade auch aufgrund Krankheit, Drogen nehmen müsste. Und wenn man jetzt überlegt, dass er natürlich an diesen Drogen gestorben ist, ja, weil er durch seine Schmerzen in den Hüften und durch die Operation, war das auch irgendwie so eine Vorschau. Aber, das muss man auch sagen.
Er hat ja eigentlich Drogen verachtet, ne?
Ja. Und aber man muss sagen, im Refrain gibt er dann doch zu, dass dieser Nervenkitzel einfach notwendig ist. Aber nicht für jeden, ja. Es Pop-Leben, ja, kann Pop, aber nicht jeder kann an der Spitze sein. Ja, nicht jeder kann das haben. Aber dieser Nervenkitzel, der ist so wichtig und das Leben ist nicht wirklich funky, wenn man nicht diesen Pop hat. Und es ist so, passt auf, Leute, wie euer Leben lebt. Also gerade da oben im Business, ihr da auf der Überholspur, ihr Business-Leute, ihr Popmusiker. Ich habe euch alles aufgezählt, Geld, Drogen und ihr könnt nicht alles bekommen, was ihr wollt. Aber ich verstehe das. Ja, es ist schon geil, ja, aber man muss aufpassen.
Naja, vor allem, ich meine, der singt das ja gerade zu einem Zeitpunkt, wo er an der Spitze steht, ne?
Ja, das war der Grund, glaube ich, weil er auch ein bisschen erschrocken ist. Also wenn du so von ganz oben plötzlich runterguckst, denkst, wow.
Ja, dann kannst du nur noch mit Gott sprechen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Patrick, du hast noch eine Theorie, die besagt, dass der Song eine Botschaft an eine bestimmte Person sein könnte. Erzähl uns mehr davon.
Ja, ich glaube, da könnte so eine Botschaft drinstecken an Morris Day. Den kennen wir aus Purple Rain und zwar als Frontmann von The Time, der Band, mit der sich Prince battelt um einen Platz im berühmten Nightclub First Avenue. Ja, und als der Film in die Kinos kommt, war The Time eigentlich schon Geschichte. Morris Day war gegangen. Ihm hat vor allem gestunken, wie wenig Geld er von Prince bekommen hat. Er wollte auch Millionen verdienen. Und Prince sah den Weggang von Day als absoluten Vertrauensbruch an. Er war gekränkt. Mhm. Er hat auch einen direkten Song darüber geschrieben. Mutiny, also übersetzt Meuterei. Der ist dann auf dem Family-Album gelandet. Ein Wahnsinnstrack. ja, und Pop Life, das ist eben nicht nur eine Abrechnung mit dem Leben als Popstar, sondern vielleicht eben auch eine Message an Morris Day. wenn ich Zeilen lese, wie eben verarscht dich da ein Briefträger, hat er den Millionen-Dollar-Check in den falschen Briefkasten gesteckt? Oder was steckst du dir in die Nase? Fliegst da dein ganzes Geld rein? Ja. Also in den Lyrics ist der Text von Poplife in Orange gehalten, nur eben diese eine Passage, die ist weiß. So weiß wie das Kokain, das sich Morris Day schon bei den Filmarbeiten zu Purple Rain reingezogen haben soll. Er hatte ja in den Folgejahren dann auch immer schwer mit Drogen zu kämpfen. Mhm. Vielleicht auch deswegen, Prince hat es mit seinen eigenen Augen gesehen, was da passieren kann mit den Menschen. Er hat es einfach mitbekommen. Also vielleicht eine versteckte Botschaft an einen ehemaligen Homie. Vielleicht aber auch nicht.
Aber eine interessante Theorie auf jeden Fall. Wir hatten es ja letztens erst beim Kraftwerk-Song Autobahn davon gehabt, dass sich gewisse Geschichten immer weiter tragen, auch wenn sie vielleicht bei näherer Betrachtung bzw. bei näherem Hinhören sich als Unsinn erweisen. Bei Autobahn startet ja wohl kein VW Käfer, sondern ein Opel Rekord. Und achtet jetzt mal auf diese Stelle im Song Poplife. Ein neues Teil, in dem jemand Throw the Bum Out schreit, also schmeiß den Penner raus. Das hat natürlich die Fantasie angeregt. Und hier wurde auch schnell eine Legende gesponnen, Stefan.
Ja, was wir hören, ist ja so eine Glocke vom Boxring. Danach irgendwie Stimmengewirr und dann kam dieser Schrei, Throw the Bum Out, schmeiß den Penner raus. Und die Fans, die hatten jahrelang eine einzige Begründung dafür. Dafür greife ich ein bisschen zurück ins Jahr 81. Da haben die Stones 2 Abende im Los Angeles Memorial Coliseum gespielt. Und beide Abende war Prince als Vorband gebucht. Mhm. So. Und vor allem hat noch die Jay Giles Band gespielt. Also wenn du Jay Giles, George Thorogood und dann noch Prince. Ich habe das ja selbst erlebt, 82, da hieß der Prügelknabe nicht Prince, sondern Peter Maffay. Ja.
Also das habe ich auch komisch, gedacht. Jetzt haben wir schon zum zweiten Mal in dieser Show Peter Maffay mit Prince.
Ja, natürlich. Ja. Da habe ich das Original miterlebt, was da passiert. Ja. Und das Publikum, es war sonnig, es war ein Open Air, es war ausverkaufte Hütte und wer die Stones-Fans kennt, da wird auch mal was getrunken und mal ein paar Chicken Wings weggegessen, so nebenher. Und Prince kommt natürlich beim ersten Konzert mit Trenchcoat, Slip, Legwarmer und Halstuch auf die Bühne, also in einem Charakter-Outfit, das er 81 hatte. Und unmittelbar nach seinem ersten Song geht es dann los mit Buh-Rufen. Und wie gesagt, ich habe das bei Maffay erlebt, dann fliegen Becher, dann fliegen Hühnchenteile, dann fliegt im Prinzip alles auf die Bühne, was du dir vorstellen kannst. Ja, also
es sehr ist, tolerant, die Herrschaften.
Ja, Mick Jagger hat später mal deutlich die Botschaft zu ihm gesagt, das muss man aushalten. Also wenn man vor so einer großen Band wie den Stones auftritt, muss man bereit sein, auch zu sterben. Ich zitiere Mick Jagger. Aber Mick Jagger war so nett, hat Prince dann angerufen, weil Prince hat natürlich allein gesagt, da musst du durch. Er hat aber das Set nicht zu Ende gespielt, hat sich in den Flieger gesetzt, ist nach Hause geflogen und Mick hat ihn angerufen und gesagt, Junge, also da musst du durch, das musst du machen. Und dann hat Prince Größe gezeigt, ist wieder zurückgekommen, hat den zweiten Act gespielt, auch komplett. Des Dickerson, sein Gitarrist damals, hat sich nichts geändert. Er hat mir erzählt, dass eine Plastiktüte voll mit Hähnchenteilen in die Richtung der Bühne geflogen kam. Und es war kein Spaß. Und er ging davon aus, dass die Hühnchenteile den ganzen Tag in der Sonne gelegen haben. Also auch der zweite Teil war hart. Und jetzt wurde eben lange angenommen, dass dieses Schmeiß den Penner raus, was wir da hören, ein Fan von diesem Konzert ist.
Okay.
Ja, und dann das ist die Erklärung. Als die Leute sagen, oh, das war auf diesem Konzert, das war irgendwie, hat das jemand aufgenommen. Es wurde auch gesagt, es wurde aufgenommen für eine Geräuscheplatte. Yeah. Also der Typ hat es aufgenommen, ist dann hingegangen und gesagt, hier, ich habe was Tolles. Hier, schmeiß den Penner raus. Nimm das mit auf die Geräuscheplatte. Ob es so war, nein. Also ob das ist wirklich da ist, aber diese Geräuscheplatte gibt es.
Das ist ja ähnlich wie bei Autobahn.
Und da nennt sich dieses Geräusch Barfight. Also
Kneipenschlägerei.
Ja, ja. Und derselbe Effekt, und deshalb wurde das aufgedeckt, kann man hören im 82er erschienenen Horrorfilm Alone in the Dark. Und Leute, ich habe mir angeguckt. Es gibt die Szene, die angeblich bei 35 Minuten 50 ist. Da wird ein Kaufhaus geplündert. Und ich habe es mir mehrmals angehört. Ich persönlich habe es nicht gehört. Okay. Also ich glaube jetzt mal den Leuten, die den Film in Dolby Digital zu Hause haben, dass sie diese Stelle hören. Und da soll halt dann bei dieser Kaufhausplünderung auch der Satz kommen, schmeiß den Penner raus. Und das war auf dieser Schallplatte drauf. Aber mein Gott, selbst Prince wurde später mal gefragt, was soll denn das? Hast du irgendwie eine Ahnung, warum hast du dieses Sample verwendet? Und daraufhin sagte er, gute Frage. Ich weiß es nicht. Also es scheint da wohl, vielleicht hat es ein Techniker verwendet. Ich finde, um es kurz anzumerken, diesen Teil schade, weil es diesen geilen Song so stoppt und im Groove wegbricht. Aber egal, es ist halt
Prince. Aber es ist immer wieder schön, deswegen haben wir es auch so lange ausgebreitet, wie solche Urban Legends entstehen, auch im Musikbusiness, ne? Dass du dann eine Geschichte, die wird immer weiter erzählt. Ach ja, das war bei den Stones. Da sind die Chicken Wings auf die Bühne geflogen und er hat schmeiß den Penner rausgerufen. Dabei kommt's von einer Soundeffektplatte. Sehr schön. Der letzte Song auf Around the World in a Day beendet die Weltreise mit Sex, mit Verlockung und ja, mit nichts Geringerem als mit einem Dialog mit Gott. Drunter geht's bei Prince nicht, aber der Reihe nach. Jetzt will er erstmal Sex mit der Frau seiner Begierde.
Sex! Da ist sie ja wieder. Gott sei Dank, die Gitarre.
Ja, da ist auch noch eine da, genau.
Ja, er hat's nicht verlernt. Er kann sie noch spielen.
Ich habe diesen Song sehr oft gehört als Trost. Wir gehen nachher noch mal kurz ein auf die Gitarre. Es ist unglaublich, was er da abliefert.
Er kann noch Sex mit seiner Gitarre haben, offensichtlich, ja.
Das ist so geil. Das ist so theatralisch, das ist wunderbar. Also ich liebe diesen Song einfach.
Gitarre da so knarzt.
Yeah. Die ersten Gitarristen, die Verzerrer haben wollten, haben sich doch Löcher in die Membran vom Lautsprecher gestochen. Yeah. Ne? Vielleicht hat er so klingt. Wow, ist ja voll authentisch.
Ja, der Patrick ist der größte Prince aller Zeiten.
Wie kann man da nicht mitsingen?
Stefan, bevor wir hier inhaltlich zur Sache kommen, erstmal die Geschichte des Songs.
Ja,
das hat nicht gepasst mit der Band.
Nein,
es
hat immer nicht gepasst.
Nein,
dieses Album ganz kurz. Ich finde ja, dass es auf dem ganzen ein Community-Album ist. Es ist ja jeder, die Familie Melvoin ist mit drauf, die Familie Coleman ist mit drauf, The Revolution ist mit drauf. Aber in den entscheidenden Momenten hat er das Ding dann halt doch irgendwie selbst gemacht. Ja, ja, wenn er irgendwie gesagt hat, komm, mach ich fertig.
Vielleicht war es auch eine entsprechend intime Situation, wo er nicht beobachtet werden wollte.
Ja, nein, wir sind jetzt auch am Ende der Aufnahmen eigentlich zum Album. Wir sind 7. Dezember und dann wurde in der Session dieser Song, hat er aufgenommen. Und bei der Session waren nur er und Eddie M., den hören wir am Saxophon. Das war der Toursaxophonist von Sheila E., die damals auf der Purple Rain Tour im Vorprogramm war. Und das Lied, und das kommt, ist das wahnsinnig dabei, wurde eigentlich am Tag zuvor beim Soundcheck mal gespielt, mit der Band mitgeschnitten und da hören wir einen völlig anderen Song, also eine Rock-Blues-Nummer, die fast doppelt so schnell ist wie die Session hinterher. Hören wir mal rein.
Aber Sex und Leidenschaft hört man jetzt da nicht. Na doch, jetzt.
Also es ist ein bisschen. Also wir hören jetzt gleich mal direkt, um die Bremse anzuziehen, nochmal in das Original rein. Das ist, als würdest du. Jetzt ist das Tempo aus Versehen falsch eingestellt. Also das ist eine ganz andere Welt, für die er sich dann entschieden hat. Ich glaube, es ist ja, um noch stärker diese Leidenschaft und dieses. Um noch mehr diese Leidenschaft einfach darzustellen.
Ja.
Und du hast ja schon meinen lieben Gott erwähnt.
Ja, ja, ja.
Und das war ja nicht irgendein Datum, sondern am 24. Dezember. Also an Weihnachten. Ja. Es ist offiziell ist es die letzte Aufnahme für das Album, ein Dialog mit Gott. Jetzt sagen natürlich viele, hat der Typ an Weihnachten nichts Besseres zu tun? Ja gut, ich würde auch an Weihnachten gerne mit Gott sprechen, aber da nochmal was aufzunehmen, und da sage ich nein, wenn man das Album so hört, in 5 von 9 Songs kommen Worte wie Loneliness, Alone oder Lonely vor. Mhm. Also der Typ war wirklich alleine. Das muss man einfach sagen. Deshalb auch so dieses permanente Aufnehmen, dieses am 24. hatte er ein mobiles Aufnahmestudio bei sich in der Einfahrt stehen und hat dann diesen Dialog noch einfach aufgenommen. Und das ist 8 Minuten dauert der Song. Keine Ahnung, ich glaube bei 6 Minuten steigt er dann in diese Sequenz ein. Und ich habe das Ganze mal ein bisschen gerafft. Wir hören mal rein.
Der kleine Prinz spricht mit Gott. I'm talking about
sexual temptation. I'm talking about sexual temptation. Als wäre es nicht klar, worum es geht. Also, was soll es sonst sein?
Jetzt kommt Gott. Oh, silly man. That's not how it works. You have to want it for the right reasons. I do. You don't. Now die. Wenn das kein Temptation ist. Ja. Hurz, hurz. Love is more important than sex. Now I understand. Ja. Love is more important than sex. Now I understand. Also, verrückt, oder?
Also Gott gibt ihm Nachhilfe in Sachen
ja, er Liebe. Ist ja dauernd diese Thematik Lust und Liebe, Lust and Love are both four-letter words. Dieses Permanente war für ihn kein Widerspruch, sondern eine andauernde Thematik. Ja. Und hier, keine Ahnung, warum er zu diesem Zeitpunkt das nochmal so klarstellt. Er fängt
vielleicht
an,
war es ja wirklich ein Zwiespalt bei ihm, ein religiöser Mensch.
Ja, aber er ist damit eigentlich immer sehr locker, wenn man bei den Konzerten war, auch in den Texten. Es war immer alles, es war jetzt kein Marvin Gaye, ja, der gesagt hat, ich kann die Liebe und den göttlichen Glauben oder Sex und göttlichen Glauben nicht so zusammenführen selber. Er war da eigentlich sehr offen dafür, aber hat dann hier, der Song dreht sich, und das singt ja auch um animalische Lust. Ja. Yeah. Working my body with a hot flash of animal lust, temptation. Es geht nur um klaren Sex, um das Wort Lust und nicht Liebe. Und dann kommt halt Gott und sagt, Junge, so geht das nicht. Also du musst die Frau aus den richtigen Gründen, musst du sie begehren.
Yeah.
Und das mache ich. Und nein, das machst du nicht, und deshalb stirbst du jetzt. Ja, also das ist ja bei Gott immer so, im Altes Testament wird ja viel gestorben, da gibt es ja gleich Rache, also da darf man nicht gang.
Er ist ja auch nachsichtiger geworden, als er selbst Vater wurde.
Ja, aber
nicht Prinz Gott. Im Neuen Testament meine ich.
Und man muss erklären, die letzte Zeile ist er anders, und dann sieht er es ein, ja, es geht nur um Liebe, jetzt verstehe ich es.
Ja.
Und er wird dann auch erlöst und verabschiedet sich und sagt, er versteht die Botschaft, die Gott ihm dort mitgibt. Ich glaube, er muss auch nicht sterben, also um das zu sagen. Aber neben aller Lust und Liebe, weil wir es eben hatten.
Ja.
Und hört euch das einfach an, diese letzten 2 Minuten, das ist Wahnsinn. Auch diese, wenn die Temptation, wenn die Versuchung nochmal aufkommt, plötzlich so mit der Gitarre und dem Klavier, egal. Es ist ein super Gitarrensong. Ja. Und ich habe mal einfach den Gitarrenlick aus der Mitte für euch einfach rausgeschnitten. Einfach hören und gut ist.
Ja. Er behandelt die Gitarre so, wie er selbst behandelt.
Ich sag nichts dazu, einfach hören.
Wunderbar.
Geiler Delay-Effekt drauf,
ja. Sehr schön. Patrick, was ist für dich das Vermächtnis von Around the World in a Day?
Pah. Also Around the World.
In Tagesthemen würde man jetzt sagen, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Wir sind doch gar nicht so lang. Okay, Around the World in a Day ist ein unfassbares Album. Für mich eigentlich eine Offenbarung damals gewesen, denn die Platte zeigt, was der geniale Prince nach dem Welterfolg von Purple Rain noch so alles drauf hat. Das Statement eines kompromisslosen Künstlers, das leider auch bisher viel zu unterschätzt ist. Prince macht musikalisch das Fenster richtig weit auf und bereitet uns darauf vor, was alles noch kommen wird in den nächsten Jahren.
Grandiose Alben, Parade, Sign of the Times, Love Sexy, das sind alles Meilensteine und sie haben Around the World in a Day als ihre Wurzeln.
Danke, Patrick. Und danke, Stefan. Oder wolltest du das noch ergänzen?
Nein, was soll ich denn dazu noch sagen? Also, so ist es nun mal.
Ich danke euch beiden ganz herzlich und vielen Dank fürs Zuhören. Und was sagt nochmal Gott zu Prinz? Love is more important than sex. Liebe ist wichtiger als Sex. Ein Appell an menschliches und liebevolles Miteinander. Und um sehr Zwischenmenschliches geht es auch in meinem Podcast-Tipp, den ich jetzt für euch habe. Mein Mensch heißt der neue Podcast von SWR Kultur. Es geht um Begegnungen, die ein Leben verändert haben. Große Umbrüche passieren ja meistens dann, wenn man spürt, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Die Protagonisten in Mein Mensch sind genau an dem Punkt. Sie sind dabei, sich selbst zu verlieren. Sie wollen etwas ändern, aber sie wissen noch nicht wie. Und dann ist da dieser eine Mensch, der im entscheidenden Moment das Richtige sagt oder tut. Da ist zum Beispiel Birgit, die ihren seelenlosen Job satt hat, aber erst durch diesen einen Menschen auf eine verrückte Berufsidee kommt. Oder Daniel, der nach einem großen Erfolg als Musiker ganz tief fällt, bis ihm jemand hilft, wieder an sich selbst zu glauben. Oder Martin, der in einem syrischen Foltergefängnis alle Hoffnungen verliert und der durch eine winzige menschliche Geste neuen Mut schöpft. Mein Mensch gibt's natürlich auch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.